Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI Trends 2025. Heute diskutieren Kai Ebert, Director Growth bei Sisigi, Arndt Groth, Berater, Investor und Co-Founder von Scene Context, Martin Nietzsche, Präsident des Deutschen Dialog-Marketing-Verbands und Martin Zugert, Gründer und Geschäftsführer von Datentreiber, darüber, ob Hyperpersonalisierung oft nur Bullshit-Bingo ist. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, schönen guten Morgen alle. Du hast mich ja schon vorgestellt. Kai Ebert, mein Name bei der Sisigi. Neben meinem hauptberuflichen Part bei der Sisigi bin ich im BVDW auch noch engagiert im KI-Lab. Vielleicht hilft das auch in dieser Runde. Schauen wir mal. Ich darf ja hier heute schön moderieren, habe ein paar nette Panelisten dabei. In gemütlicher Herrenrunde ausnahmsweise, würde ich sagen. Aber das schaffen wir auch so, denke ich. Nächstes Mal dann vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Nichtsdestotrotz, tolle Experten, hatten ein paar Vorgespräche und ich würde sagen, Einsatz von KI zur wahren Personalisierung. Was fällt euch da denn im ersten Schritt dazu ein? Sagt doch mal kurz euer Opening Statement, würde ich sagen. Gehen wir mal alphabetisch durch, Arndt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen an alle. Freue mich sehr, dabei zu sein. Ich würde mal ganz allgemein sagen, dass natürlich ist KI, Machine Learning, ein Riesenschlagwort. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass wir durch künstliche Intelligenz und durch die Technologie in den letzten 3 bis 4 Jahren Möglichkeit haben, die es in der Vergangenheit nicht gab. Was besonders heißt, dass wir auf einmal Tools, Prozesse zur Hand haben, die wir früher nur manuell abbilden konnten und die früher auch entweder viel zu teuer waren in der Umsetzung oder auch qualitativ nicht ausreichend. Von daher bin ich absolut davon überzeugt, dass es nicht nur jetzt, sondern in Zukunft einen riesen Produktivitätsvorteil gibt.
Martin, Nietzsche, fangen wir alphabetisch weiter. Siehst du das auch so oder
wir ich habe leider keinen zweiten Vornamen, insofern musst du mit zweimal Martin leben. Ich hatte mir überlegt, am Wochenende noch so eine Dauerwelle machen zu lassen, dass wir eine Martina dabei haben. Das hat leider auch nicht geklappt. Nein, Kai, herzlichen Dank. Freue mich, dass ich dabei bin. Willkommen, Arndt. Willkommen, anderer Martin. Sagen wir so, schauen wir mal einen Augenblick zurück. Ne? Märkte sind Gespräche, stand da mal im Proof Train Manifest. Und das ist irgendwie so locker 25 Jahre her. Da stand nicht Monologe, sondern Gespräche, also Dialoge. Und je persönlicher die sind, desto besser ist das. Und ich glaube, genau da liegt die Chance von KI. Wenn wir mal ehrlicherweise sehen, ist ein Großteil der Kommunikation im Marketing in der Vergangenheit nun mal ein Monolog gewesen. Und den Dialog zustande zu bringen, war immer sehr schwierig. Und genau wie Arndt eben schon sagte, im Zweifelsfall auch zu teuer, um wirklich die Individualisierung zu erzeugen, die man braucht. Und ich glaube, genau da liegt die Chance von KI. Sie gibt uns die Möglichkeit, sozusagen Tante Emma zu skalieren. Also der Traum des Marketings, dieses Persönliche, die Empathie, das Gedächtnis, das Gespür für jeden einzelnen Kunden, genau das eben nicht nur im High-End-Bereich zu schaffen, wo ich eine Tante Emma oder in einem persönlichen Laden noch dieses erzeugen kann, sondern im Massengeschäft genau das gleiche Gefühl zu erzeugen, Tante Emma zu skalieren. Aber das Ganze wird nur klappen, wenn wir Tante Emma nicht wie einen Massenmailer behandeln. Und in der Praxis sehe ich da aktuell noch sehr, sehr viele Herausforderungen, genau auf diesen Status zu kommen, der eigentlich langsam möglich wird.
Ein paar Aspekte, würde ich sagen, wo wir gleich mal tiefer reingehen. Aber vorher, Martin. 2.
Danke dir. Ja, guten Morgen zusammen. Ja, ich muss leider bei den meisten Sachen oder fast allen zustimmen, aber wir wollen ja auch eine Diskussion, deswegen vielleicht sozusagen auch mal ein paar Gegenthesen. Eine Gegenthese von mir würde ist, dass wir, glaube ich, dadurch, dass KI jetzt sozusagen allgemein verfügbar ist und auch so einfach verfügbar ist, ist auch leider immer angewendet wird, auch in Fällen, wo es gar nicht notwendig ist. Und vielleicht sollten wir auch mal wieder überlegen, ob es nicht so ein One-to-Many oder One-to-Few Personalisierung, Segmentierung auch ausreicht in vielen Fällen. Auch gerade schon genau das Thema Monolog oder Dialog statt Monolog. Ich glaube, auch genau durch so eine automatisierte Personalisierung wird eben eher der Monolog gefördert, weniger der Dialog. Und vielleicht ist manchmal auch gar nicht die KI das entscheidende Faktor, sondern eher die HI, also die humane Intelligenz. Und ich glaube, wenn wir die ein bisschen mehr fördern würden und vielleicht bei manchem Marketing mehr menschliche Intelligenz reinbringen würden, da wäre mehr geholfen als mit der künstlichen Intelligenz.
Dann lass uns einfach mal genau da reinspringen. Das wirkt ja jetzt schon direkt als schöner Sweet Spot. Stand auch im Programm, wenn so das Thema Hyperpersonalisierung mit KI. Jetzt kann man sagen, der Hype der letzten 2-3 Jahre ist ja erstmal grundlegend aus der Gen-AI-Welle begründet. KI ist ja jetzt aber auch per se nichts Neues, gerade im Bereich Automatisierung, wenn es um eher Machine Learning-Algorithmen, je nachdem, wie breit man irgendwie KI dann fassen möchte. Wie seht ihr das? Wie unterscheidet sich denn diese aktuelle KI-Welle oder der Hype von dem, was davor so stattgefunden hat? Und ist es wirklich eine Disruption oder sind wir gerade, wie ja auch Gartner sagt, auf diesem Peak of Inflated Expectations und in einem Jahr, wenn auch das Agent-Thema durch ist, kleiner Spoiler, da werden wir nachher natürlich auch nochmal drauf kommen, fallen wir jetzt erstmal wieder ins Loch der Desillusionierung. Was denkt ihr?
Also ich mache gerne weiter. Also ich glaube, der große Unterschied, ich habe vor 10 Jahren auch eine Konferenz sozusagen als Programmdirektor übernommen, Machine Learning Week Europe. Damals hieß es noch Predictive Analytics World, da sieht man auch so einen Shift schon in den Buzzwords. Da waren dann beim ersten Konferenz, glaube ich, 40 Leute drin und die kannte ich dann die Hälfte davon persönlich. Das war eine sehr kleine Community. Ich denke, der große Unterschied ist jetzt diese Kommodifizierung, Konsumerisierung von KI. Das heißt, auf einmal stehen diese Werkzeuge, die Methoden allen zur Verfügung, die wollen, ohne dass, so wie ich jetzt irgendwie Data Science, also ich habe Bioinformatik studiert, Data Science studiert haben, um das überhaupt anwenden zu können. Ich musste selber noch irgendwie meinen Expectation Maximization Algorithmus selber in Perl schreiben. Macht man heute auch nicht mehr Perl, sondern Python. Also da hat sich schon extrem viel getan. Ich glaube natürlich, wie immer, ist so eine Sache kurzfristig überschätzt. Deswegen sind wir jetzt auf so einem Peak-Hype, aber langfristig unterschätzt. Und das sieht man ja auch eigentlich bei, das ist ja auch die Aussage des Gartner-Zyklus, dass dann Erwartungen überzogen werden, aber auf lange Sicht kommt es dicker, als man denkt. Ich denke, das wird genauso sein bei KI.
Ja, und dann ergänze ich mal. Also
ich glaube, das ist so spannend. Diese langfristige Unterschätzung gerade bei Agency AI oder Agent AI wird, da bin ich fest von überzeugt. Auf der anderen Seite nervt es ja eher. Also wenn man zwar jetzt endlich, ob es Bots sind oder andere, dass man mit jedem Gespräch, mit jeder Kommunikation, die man auch mit Unternehmen hat, gerade über die alten oder als Ablösung der alten Callcenter-Lines, dass man mit Agents zu tun hat und dann eben auch merkt, dass es doch noch nicht Gold ist, was glänzt, wenn man auf der Kundenseite steht und sich dann lieber wieder den guten alten Callcenter-Agent zurückwünscht. Aber langfristig gesehen wird das die Zukunft sein und besonders interessanter, wenn irgendwann der Consumer Agent mit dem entsprechenden Unternehmensagent kommuniziert. Dabei, vielleicht kommen wir da auch nochmal zu. Nur, ich hoffe, wir haben nochmal ein bisschen Zeit auch in dieser Stunde, was Martin sagte, dieser Tante-Emma-Laden in Richtung One-to-One. Ich bin auch eher überzeugt, dass zumindest mittelfristig die Zukunft darin liegt, dass wir eher das One-to-Many wieder aktualisieren. Zwar eine bessere Personalisierung, also das Zuschneiden von Angeboten, aber nicht unbedingt in Richtung One-to-One. Es ist auch eine Frage, wie lässt sich das kostentechnisch abbilden, gerade wenn wir über Medienkampagnen reden. Das meiste wird ja dann finanziert durch einen zusätzlichen TKP, also ein 1000er Kontaktpreis, der dann auch in Rechnung gestellt wird. Und das ist einfacher, wenn ich eine große Zahl habe an Nutzern, die ich anspreche, an Interessenten, als wenn ich versuche, das herunterzubrechen auf diesen einzelnen Kontakt. Das wird sehr, sehr, sehr teuer in den meisten Fällen. Und da muss dann die technologische Plattform auch schon sehr, sehr elaboriert sein, dass das funktioniert, dass ich einem Kunden dann einen 2- oder 3-stelligen Euroaufschlag in Rechnung stellen kann, weil ich auf einmal tatsächlich ein Handelswert-Abo verkauft habe oder anderes. Also ich bin auch momentan eher immer noch in diesem One-to-Many-Ansatz unterwegs bei der Personalisierung, zumindest was jetzt die Medienkampagnen angeht.
Das lässt sich auch statistisch ja in diesem One-to-One gar nicht mehr ausrechnen, die Effekte. Das ist dann, sehen wir dann, das bei Kunden mal durchrechnen, dann sind die Mehrwert, also der Uplift ist dann so gering im Vergleich One-to-One zu One-to-Few, dass es statistisch nicht mehr signifikant berechenbar ist, dass es was bringt und dann sind auch die Kosten nicht gerechtfertigt. Also ich denke, da ist genau diese Mittel zwischen One-to-Many und One-to-One ist halt das One-to-Few. Also dann eine gute Segmentierung, eine feine Segmentierung.
Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, über welche Zielgruppe und über welche Kanäle ich spreche. Arndt, ich bin total bei dir. Wenn ich aus einer Media-Perspektive da draus schaue, dann lohnt sich One-to-One in den allermeisten Fällen gar nicht. Das sehen wir heute. Das wird sich auch nicht viel ändern. Da bin ich bei Martin. Dann sind wir irgendwo bei One-to-Few oder One-to-Nicht-Too-Many, aber One-to-Many. Wenn ich über Kunden nachdenke und über die Kommunikation mit vorhandenen Kunden nachdenke, wo ich auch deutlich mehr eigene Daten habe, dann wird das Spiel natürlich ein ganz anderes. Und ich glaube, dass da deutlich mehr Möglichkeiten auch auf der finanziellen Seite vorhanden sind. Was ich aber grundsätzlich erstmal sehe, Kai, du sagtest, fingst mit dem Wort Hyperpersonalisierung an. Das ist für mich zurzeit ehrlicherweise totales Bullshit-Bingo. Also erstens schon mal prinzipiell, weil was will ich denn mehr personalisieren als personalisieren? Also was soll denn die Steigerung von persönlich sein? Das ist dann irgendwie privat und das will gar keiner. Also das will auch als Konsument keiner, dass ich in eine private Sphäre eindringe. Also insofern ist es per se schon vom Wort her aus meiner Sicht falsch. Und wenn ich in die Praxis schaue, dann bin ich froh, wenn ich in vielen E-Mails erstmal mit Name angesprochen werde und wenn der Name dann auch noch richtig ist. Also da sind wir noch nicht irgendwo auf einer Hyper, geschweige denn auf einer normalen Personalisierung so wichtig weit. Und ich glaube, da ist ja, da kann tatsächlich die KI oder sagen wir mal jetzt, das ist für mich der Hauptunterschied, die generative KI. Also wenn wir auf den Teil analytische KI schauen, dann gibt es sicherlich unterschiedliche Methoden. Dazu kann Martin viel mehr sagen, also der andere Martin viel mehr sagen. Aber hier haben wir ja nicht nur seit 5 Jahren oder 8 Jahren oder 10 Jahren, setzt der Otto-Versand seit 1940 ein oder 50 ein. Also das ist jetzt irgendwie nichts furchtbar Neues. Ja, die haben sich verbessert im Laufe der Zeit und dann ist man von einfachen Regressionsmodellen zu Baumodellen und dann irgendwann zu Machine Learning Modellen gegangen. Und dann ist genau das, was Martin sagte. Dann ist die Frage, wie groß ist denn eigentlich noch der Unterschied zwischen den Modellen? Und der wird immer kleiner und kleiner. Aber im analytischen Bereich, glaube ich, haben wir schon sehr lange einen Einsatz von Statistik und künstlicher Intelligenz. Und da haben wir kleine Änderungen, die wir sehen. Im Bereich der Kreation und der Individualisierung der Inhalte, dort haben wir aus meiner Sicht eine völlig neue Situation. Denn auch wenn Martin vor 5 Jahren vielleicht sagte, ich kann euch 10.000 Zielgruppen hier identifizieren, war die Antwort der Marketeers, ja, aber ich kann nicht 10.000 Texte schreiben. Und an der Stelle haben wir durch generative KI zukünftig Möglichkeiten in der Personalisierung, die wir so noch nicht hatten. Und ehrlicherweise, ich habe bisher keine wirklich volle Kampagne gesehen, die genau das perfekt hinbekommen hat. Also ich glaube, da stehen wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang, aber haben ein Riesenpotenzial vor uns.
Ja, liegt aber auch an den Methodiken und natürlich an den Werkzeugen, weil du zwar natürlich einerseits ganz viele Inhalte generieren kannst, aber dann musst du ja trotzdem mit multivariaten Testing oder sonst was testen, welche sozusagen Inhalte passen jetzt zu welcher meiner Mikrosegmente. Und da scheitert es bei den meisten Unternehmen. Also eigentlich, ich sage immer, ja, wer AI sagt, muss auch BI sagen. Also da fehlt es dann oft an den sozusagen grundlegenden BI-Techniken und Methoden, um dann solche, ja, da passt dann vielleicht aus dem Küper segmentierten Kampagnen zu vertesten. Ja, das ist dann meistens nämlich so aufwendig, dass sie am Ende sagen, ach, scheiß drauf, wir ballern jetzt einfach die Gen-AI-generierten Inhalte so raus und hoffen, dass die Gen-AI schon schlau genug war, die richtigen Ton und Stil und sonst was zu treffen. Das ist dann natürlich aber null analytisch und null datengetrieben. Also ich denke, die genau schlaue Kombination von analytischer und generativer KI oder AI und BI ist halt das Entscheidende. Da, glaube ich,
aber das kannst du gerne noch ein Beispiel sagen, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, Martin. Wir haben zum Beispiel vor 2,5 Jahren gesagt, das Pendel schlägt ja wieder zurück zu kontextueller Werbung. Ja, aber keiner wusste, was passiert mit dem Third-Party-Cookie. Und dann haben wir uns das angeguckt, also wir, ehemalige Kollegen, und haben eine Firma gegründet, scenecontext.ai, weil wir gesagt haben, kontextuell gibt es in einigen Bereichen, aber es war eben entweder qualitativ nicht gut genug oder zu teuer, um Gleiches auch im Bewegtbild zu machen. Denn Martin, das ist ja genau der Punkt. Du hast dann sehr, sehr segmentierte Zielgruppenaussagen oder Spots, aber findest du auch die richtige Zielgruppe beziehungsweise die Content-Umfelder. Und wir scannen, und das wäre ohne künstliche Intelligenz nicht möglich, mit unserer Plattform die unterschiedlichen Videos im Netz, also entweder Online-Video oder auch Connected TV, die unterschiedlichen großen Anbieter und wissen dann ganz genau, wo ist das richtige Umfeld für Hautpflegeprodukte. Und wir liefern diese Daten, Segmente, Datenpunkte zu den großen Plattformen wie PubMatic oder Equative. Und so kann eben dann der Werbekunde bzw. die Agentur bei der Planung ihrer Kampagne diese Daten nutzen, um sehr, sehr genau für ein Hautpflegeprodukt wie Beiersdorf Nivea eben diese Umfelder zu finden. Und wir geben noch hinterher auch noch das Reporting mit, ob so ein Spot auch in den richtigen Umfeldern oder bei Bauer sucht Frau gelaufen ist. Das sind alles Dinge, auch da, es ist keine Hyperpersonalisierung, aber die Möglichkeiten des Targetings durch im weitesten Sinne dann Large Language Models, das ist enorm, was sich da momentan tut.
Den Zug
kommt Ansatz an.
So schön. Mach du gerne mal kurz weiter. Es gibt eine Frage direkt, die würde ich gleich reinstellen, aber mach du erstmal weiter.
Auf die wollte ich eigentlich eingehen, Kai, insofern passt das, weil da war die Teilnehmerfrage, geht das auch mit kleinen Datenbeständen, Arndt? Und das, was Arndt gerade gesagt hat mit dem kontextuellen Ansatz, das funktioniert im Grunde genommen mit minimal kleinen Datenbeständen, wenn ich meine Zielgruppe einigermaßen kenne und könnte ein Teil der Antwort auf diese Frage sein. Ein Teil, aber sicherlich ein wesentlicher Teil. Was ich aber eigentlich sehe, und da finde ich den Ansatz von Arndt sehr spannend zu sagen, dann gehe ich in den kontextuellen Bereich. Aber wir haben ja durchaus auch individuelle Quellen, wo man eigentlich individuelle Quellen nutzen könnte für eine Individualisierung. Nur genau das sehe ich nicht. Also nehmt die heutige Konferenz. Es wäre eigentlich super easy, wenn der liebe Thorsten einfach mal die LinkedIn-Profile seiner 30.000 oder 40.000 Newsletter-Empfänger genommen hätte, hätte die mit der Konferenz verbunden und dann mit etwas Generative AI hätte ich eine E-Mail gekriegt, wo drin steht, Martin, wir haben unsere KI-Tage und für dich besonders spannend mit deinem Inhalt wäre dieser Beitrag zum Thema Generative AI im Bereich Erklärvideos und da haben wir was im Bereich AI im Bereich LinkedIn, weil er über mein Profil gefunden hat, dass ich halt an diesen Themen besonders interessiert wäre. Wäre das machbar? Martin, du wirst mir zustimmen, analytisch wäre das kein Problem. Generative KI, ja, es wäre auch von der Kreation eigentlich kein Problem. Haben wir das gesehen? Nein, der Datenpapst Thorsten hat es nicht geschafft, solche Einladungen zu verschicken. Wer der eigentlich am weitesten von allen sein müsste, unser E-Mail-Papst hier. Ne? So, das ist keine Kritik an Thorsten, es ist für mich nur ein Beispiel dafür, dass ich das in der Praxis noch nicht sehe. Obwohl es technisch eigentlich machbar ist, datenschutztechnisch kein Problem wäre, analytisch kein Problem wäre, generative AI-mäßig kein Problem wäre, wenn ich alles sauber miteinander verbinde, was an Technologie da ist, wäre es eigentlich machbar. Sehen tue ich es nicht.
Ja, aber es ist auch, glaube ich, nicht so einfach. Es ist nicht auf Knopfdruck machbar. Das ist genau der Punkt. Du musst halt dann doch wieder Zeit investieren. Und am Ende ist natürlich gerne die Frage, ob du die Zeit, die du da investierst, ob sich dann hinten raus sozusagen irgendein Uplift bemerkbar macht. Und das ist ja quasi genau das Problem. Hinterher ist man immer schlauer, vorher weiß man es halt nicht. Und deswegen werden natürlich genau viele Dinge nicht gemacht, weil man es vorher nicht weiß. Oder ich sage mal allgemein, Data Science ist im Endeffekt, geht es immer um Experimente. Also wie mache ich richtige Experimente? Und ich muss erstmal, auch wenn es bei jemand anders funktioniert hat, andere Konferenz, anderes Produkt, whatever, heißt es halt nicht, dass es für mich funktioniert. Das heißt, ich muss es erstmal experimentell durchführen und muss sozusagen hier in eine Vorleistung gehen, investieren. Ich glaube, das ist auch so das Kernproblem bei vielen Firmen, das ist jetzt Fehlerkultur, datengetrieben, aber ich sage eigentlich experimentgetrieben nennt, egal. Aber diese Bereitschaft, erstmal zu investieren, zu riskieren und dann auch zu profitieren, daran scheitert es meistens nicht an der
Toolverfolgung. Ich will das Beispiel suchen, denn das ist genau der Punkt, und wir haben früher über Salesforce gesprochen, wo du nur 5% der Funktionalitäten nutzt oder bei Excel ja am Ende des Tages auch. Und hier haben wir so viele Möglichkeiten auf einmal auf dem Tisch, aber du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, beziehungsweise dieses Threat für Agenturen, durch die Demokratisierung der Tools nutzen die Kunden am Ende das alles selber und brauche ich überhaupt noch eine Agentur oder einen Dienstleister? Und in dem Fall, Martin, das ist ja genau der Punkt. Du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt, um auch die ganze Zeit up to date zu bleiben als Unternehmen. Weil das, was alles auf dich einprasselt, ist ja gar nicht zu Ende. Du musst am Ende ansonsten 2, 3, 4 Mitarbeitende haben, die ganze Zeit einfach nur schauen, was passiert wieder neu. Und das ist auch eine super Steilvorlage, dass Agenturen und Dienstleister in diesem unheimlich schnell wandelnden Bereich auch weiterhin mehr als eine Berechtigung haben, genau diese einzelnen Punkte zusammenzubringen und gute Lösungen zu schaffen für ihre Kunden.
Absolut, Arndt. Also ich glaube, da ist eine Riesenchance sogar für Agenturen. Also dass sich das Geschäftsmodell von Agenturen, wie es in der Vergangenheit war, ist tot. Das funktioniert nicht mehr. Zu sagen, ich mache jetzt 7 Varianten eines Textes und dann 7 Texte dran zu setzen, die wenig gut billig eingekauft sind und teuer verkauft werden, das funktioniert nicht mehr. Aber die qualitative Unterstützung von Kunden zu geben, ich meine, die Marketingabteilungen sind doch gar nicht groß genug, also unabhängig vom Bildungsstand gar nicht groß genug, auch mengenmäßig so etwas machen zu können. Und ich glaube, dass da gute Dienstleister hervorragende Unterstützung bilden können und dass da riesen Geschäftschancen drin sind. Das Businessmodell wird etwas anders sein als in der Vergangenheit.
Nur kurz auf Sie einzuwerfen. Ich mache ja noch viel, ganz kurz, also als Unternehmensberater, und da sind auch immer sehr viele Private Equity Firmen, die eben jetzt vielleicht doch wieder eine Agentur zum Beispiel, Agenturgruppe kaufen wollen. Und eine der größten Fragen, es steht immer an Nummer eins, ist, was für Auswirkungen haben die KI-Tools für Agenturen? Also wird es dazu führen, dass KI, dass Agenturen substituiert werden, dadurch, weil die Kunden das alles selber machen? Und wie du sagst, Martin, und ich bin ein Riesenverfechter davon, ich glaube da absolut dran, dass das nicht passieren wird. Sicherlich werden einige Funktionen ersetzt und in den Agenturen werden einige Funktionen auch durch die KI-Tools ersetzt, dass du bestimmte einfache Positionen nicht mehr brauchst, aber dann ab dem Mittelsegment und Berater und das wirst du weiter brauchen. Aber es, besonders die Investoren sind sich momentan nicht sicher, dass das so kommt. Aber ich glaube das weiterhin.
Aber deswegen gesagt, auf der einen Seite, ja, alles gut. Auf der einen Seite, das Geschäftsmodell Agentur etc. wird sich fundamental ändern. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt noch nicht so viele greifbare Beispiele. Was habt ihr denn aktuell schon gesehen, bezogen auf die Frage auch, die jetzt dazu kam? Habt ihr schon Use Cases, Beispiele, wo tatsächlich KI-basierte Personalisierung eingesetzt wurde mit einem konkreten Impact?
Die Frage ist, was meinst du mit KI-basiert, analytisch oder generativ? Also analytisch kann ich wahrscheinlich ein Dutzend aufzählen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Miles & Moore vor, glaube ich, 9 Jahren, die schon Uplift-Modeling gemacht haben und sehr erfolgreich. Also Uplift-Modeling im Endeffekt Machine Learning kombiniert mit AB-Testing. Und Jahre später, die sind dann von so einem One-to-Few-Ansatz auf so einen One-to-One-Ansatz gewechselt. Und Jahre später haben sie dann nochmal präsentiert, was da sehr erstaunlich war. Die wollten dann sozusagen das umdrehen und sagen, okay, wenn du einen Nutzer hast, dann überlegst du dir, welche Inhalte könnten ihn interessieren und erstellst quasi abhängig davon den Newsletter. Das One-to-Few war, man hat ein Thema, erstellt ein Newsletter und überlegt dann, wer sollte den Newsletter bekommen. Und damals hat die Julia dann das vorgestellt und hatte eine Folie, wo sie ein brennendes Haus gezeigt hat und meinte, ja, mit diesem One-to-One-Ansatz haben wir Miles & Moore in Brand gesteckt. Warum? Weil natürlich Miles & Moore als Geschäftsmodell hat, dass die Partner auch für Werbung bezahlen. Und wenn jetzt auf einmal die KI entscheidet, wer denn überhaupt welches Thema und welches Produkt bekommt, dann kann man natürlich den Partnern gar nicht mehr verkaufen, dass sie jetzt Werbekampagnen schalten können. Und da sieht man eigentlich sehr schön dieser Übergang von diesem One-to-Few oder zu One-to-One. Das funktioniert teilweise auch von Geschäftsprozessen oder von Geschäftsmodellen nicht, auch wenn da nochmal eine Performance-Steigerung drin ist. Aber da hast du dann eben so Nebeneffekte, dass du vielleicht auf der einen Stelle sozusagen eine bessere Conversion Rate hast, aber auf der anderen Stelle dir dann der Umsatz wegbringt, ist wieder ein Plädoyer dafür, Systeme zu optimieren und nicht einzelne Prozessschritte.
Also ich würde Martin zustimmen, im analytischen Bereich kenne ich jede Menge Beispiele. Sehr beeindruckend haben wir im letzten Jahr als Eddy-Gewinner vom DDV her ausgezeichnet, fand ich die Commerzbank. Die haben innerhalb von 5 Jahren sind die von 23 Kampagnen im Quartal auf 300 Kampagnen am Tag gekommen. Das muss man sich mal ganz kurz so in der Größenordnung sehen, was da dann umgeschiftet worden ist. Die haben dabei die Klickraten verdreifacht und die haben 130 Millionen mehr Ertrag, also 130 Millionen Euro mehr Ertrag aus diesen Kampagnen generiert. Und das sind für mich dann schon relevante Größenordnungen, die bei dem Gewinn einer solchen Bank wirklich einen Unterschied machen, die man merkt. Also von daher, ja, es gibt solche Beispiele im analytischen Bereich. Das war aber auch wiederum ein Beispiel, sehr, sehr stark analytisch getrieben. Gibt es im generativen KI-Bereich schon Beispiele? Es mag sie geben, aber ich habe noch kein wirklich überzeugendes gesehen. Aber zugegebenermaßen, wir sind jetzt im Jahr 2,5. Das kommt vielleicht auch erst noch so richtig.
Im Rahmen vom Deutschen Digital Award, wo ich auch mitwirken darf, gab es tatsächlich eine Kampagne, die eine klassische Radiokampagne war, Audiokampagne von großen Discounter, wo tatsächlich lokalisiert auf die entsprechenden Märkte ausgespielt wurde, was ist im Angebot etc. Also im Endeffekt auch nur eine Produktions-Gen-AI sozusagen, aber natürlich in einer Skalierung bei x-tausend Märkten. Da macht sich das merkbar. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es einen Uplift am Ende gab. So genau habe ich den Case nicht mehr im Kopf. Den findet man aber mit Sicherheit online. Aber das ist so bei mir irgendwie, wo man sagt, Hyperpersonalisierung, zumindest im Rahmen von einer Geolokalisierung in einem Produktionsskalierungsmaßstab, war bei mir zumindest hängen geblieben. Das war, glaube ich, letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. So ein erster Versuch.
Ja, ich kann auch noch eine Zahl nennen, auch wieder aus den Kampagnenauslieferungen. Das bezieht sich jetzt darauf, ihr kennt ja hoffentlich die Zuhörer auch, diese Supply-Side-Plattformen, wo programmatisch Media gehandelt wird. Und da werden eben dann das Inventar, wenn eine Anfrage rauskommt, wenn hunderte, tausende unterschiedliche Demand-Side-Plattformen angefragt, es wird immer ein Bit herausgeschickt und das führt zu Billionen von Bits und in der Summe ein unglaublicher Kosten Apparat, der da betrieben wird. Und man sieht das dann gerne daran, dass man einer zu den Top-Kunden von AWS gehört, was auch kein Ritterschlag ist, sondern einfach nur zu Millionen an Kosten im Serverbereich führt. Und wir hatten uns damals überlegt, was kann man tun, wenn ich von bestimmten DSPs nie eine Rückmeldung bekomme, dass Hautpflegeproduktkampagnen auch tatsächlich nachgefragt werden und ich mit Machine Learning und dann künstliche Intelligenz herausfinde, welche dieser Kunden, die sich hinter den DSPs verbergen, interessieren sich für dieses Inventar, eben Hautpflege-Inventar, um im Beispiel zu bleiben. Das haben wir hinbekommen und im ersten halben Jahr haben wir dadurch, dass wir jetzt intelligenter bestimmte DSPs dann nicht mehr beliefert haben, haben wir $600,000 an Kosten eingespart, ohne einen Effekt zu haben, dass wir jetzt weniger Umsatz generiert haben, sondern einfach netto $600,000 in den ersten 6 Monaten weniger Kosten. Und das ist ein unheimlicher Effekt. Das ist natürlich jetzt nicht die 130 Millionen Umsatz, aber es hatte einen direkten Kosteneffekt und zeigt, das funktioniert einwandfrei.
Okay, spannend. Wenn wir uns da nochmal ein bisschen mehr in das ganze Thema Predictive reingucken und was ist da denn sonst noch so gerade passiert? Was sind denn aber auch Fallstricke, wenn es darum geht, Tools in der Art und Weise, sei es in Predictive oder auch ein bisschen weitergefasst, zu implementieren in das Unternehmen? Ihr habt eben schon gesprochen, da ist eine ganze Menge, was händisch immer noch passiert. So jeder Marketeer hat so sein eigenes Tool, gerade im Bereich GenAI. Aber wo stehen wir denn wirklich, wenn es darum geht, das unternehmensweit sinnvoll einzusetzen?
Also die beiden häufigsten Fehler, die ich sehe aktuell, und das sind wahrscheinlich, mein Gefühl nach, 80-90% des Fehlers kommen aus den beiden. Der eine ist nichts machen und der andere ist shit in, shit out. Also um es dann etwas präziser zu machen, also nichts machen ist, dass ganz viele Unternehmen eben noch nicht diese Tools im Marketing wirklich für Kampagnen einsetzen. Das sind sicherlich erste Versuche, aber ganz viele sind einfach noch nicht so weit und machen es noch gar nicht. Und der zweite ist, den ich fast noch häufiger sehe, ist, dass die Datenbasis so miserabel ist, dass es völlig egal ist, welche analytischen Tools oder welche generativen Tools ich einsetze, dass das Ergebnis leider alte Informatikerregel, shit in, shit out, eben schlecht ist. Und dann sind die Ergebnisse schlecht und dann wundert sich jeder, dass es nichts gebracht hat. Ne? Da hat Martin vorhin schon ein bisschen was zu gesagt. Dann ist kein Uplift zu spüren und dann lasse ich es einfach. Und das wären aus meiner Sicht zurzeit die beiden Hauptstücke der Implementierungsfehler, wenn du so möchtest. Aber ich bin sicher, Martin und Arndt haben noch ein paar andere, die sie ergänzen können.
Ja, ich würde einen Punkt 3 noch ergänzen, dass häufig das falsche Werkzeug zum Einsatz kommt, also viel zu komplexe Werkzeuge, so wie der Klassiker irgendwie Deep Learning wird dann für triviale Cases verwendet, wo irgendwie eine lineare Regression oder Entscheidungsbaum es auch tun würde und was auch rechtlich sauberer einsetzbar ist, weil du hast ja immer noch wegen GDPR und jetzt auch EU-AI-Act die Verpflichtung, sozusagen auch Transparenz zu schaffen. Also da würde ich immer sagen, gerade wenn es um personenbezogene Daten geht, würde ich immer erstmal Whitebox-Modelle, also Modelle, wo ich nachvollziehen kann, was die KI oder die Predictive Analytics-Modell da gemacht hat, nachvollziehen kann. Und das sehe ich, also ich habe es letztes Jahr gemerkt auf der Machine Learning Week, da waren irgendwie 50% waren irgendwelche LLM-Cases. Und bei einem, das war dann sehr signifikant, da kam da halt in der Podium oder in der Q&A-Stunde raus, dass man das Ganze hätte einfacher mit Entity Recognition lösen können und dann hätte man sich das ganze Input-Output-Monitoring wegen In-Shell-Out sparen können und wahrscheinlich hätte man das Ganze zu einem Zehntel der Kosten implementieren können. Also das ist halt immer die Gefahr, wenn man natürlich so, klar, ich kann auch verstehen, so ein Data Scientist, der hat jetzt ein neues Tool in seinem Werkzeugkasten und das will er auch mal einsetzen und dann nimmt er das halt und ja, da muss man aber dann so als Business, sage ich mal, immer ein bisschen dagegen wirken und auch sagen, okay, welche Alternativen gibt es denn da und gibt es da nicht eine einfachere und was ist denn so ein klassisches Baseline-Modell, was wir mal einsetzen können? Also ich erinnere mich, auch Amazon hatten wir auch mal da, Ralf Herdrich, der hat mal gezeigt, dass zwar mit Deep Learning die Recommendation Engine irgendwie 3% besser ist, aber sie verwenden halt immer noch lineare Regression bei Amazon, weil der Rechenaufwand 100-mal höher ist fürs Deep Learning-Modell. Und halt selbst immer so ein 100-mal mehr Rechenaufwand bedeutet halt 100-mal mehr GPUs, CPUs und halt 100-mal mehr Stromkosten. Also das ist dann Kanonen auf Spatzen schießen, würde ich sagen, als Punkt 3.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Nur eine Sekunde, Martin, was du mich gerade erinnerst, das war ein Case von vor 20 Jahren. Da haben wir in der 25 Jahren, haben wir in der Deutschen Bank damals eins der ersten neuronalen Netze eingewendet, haben dann damit für Kundenverhalten vorhergesagt und der Vertrieb sagte, als er dann die Empfehlung von uns kam, ja, woher kommen die denn? Wir konnten sie auch eher nicht erklären, weil es ein Blackbox-Modell war. Und haben dann eine Regression verwendet, um dann den Vertrieb zu erklären, warum die Blackbox mal wahrscheinlich folgende Ergebnisse geliefert hat. Ist 25 Jahre her, aber ist genau das, was du gerade gesagt hast.
Entschuldigung, das wollte ich nur ganz kurz als Repeat da reingehen. Das war spannend.
Das ist so der Klassiker. Da
nur
alle Schnäppli-Values und da wird dann wieder, ich sage immer, Rolle rückwärts, anstatt dass man erstmal mit einer diagnostischen Analytik hingeht, überhaupt die Daten versteht, dann guckt, muss ich vielleicht auch Daten korrigieren, weil sie falsch sind, ergänzen, weil sie unvollständig sind und dann kann ich mal sozusagen an dem Reifegrad nach oben gehen.
War auch nur der Abschluss dieses Themas Predictive Analytics, worauf muss man achten und ihr habt das alles schon implizit mit drin, auch bei dem Thema Garbage in, Garbage out, du musst es natürlich vernünftig messen und die Erfolgskontrolle ist zentral, bevor man dann wieder irgendein direkt neues Tool dran flanscht. Die Vermutung liegt immer nahe, ja. Wenn die Qualität nicht stimmt, der Daten, die ich reingebe, dann kriege ich auch schlechte Qualität raus. Aber ich muss natürlich eine Möglichkeit finden, das zu messen und dann auch kontinuierlich optimieren, damit das Ergebnis kontinuierlich besser wird.
Ja, vielleicht da auch noch eine Ergänzung zu der ersten Frage mit den kleineren Datenbeständen. Also oft braucht man keine prädiktive Analytik, sondern so eine klassische diagnostische Analytik reicht schon aus. Also mal einfach Korrelationsanalyse, was weiß ich, Kaufwahrscheinlichkeit versus und dann meine ganzen Nutzereigenschaften und dann gucken, was korreliert denn damit. Da kann ich schon zwei Dinge machen, nämlich meine Datenqualität mal prüfen und schon Einsichten gewinnen, die ich dann einfach zum Beispiel hart in meine Newsletter oder sonst was Kampagnen reinkodiere. Das ist meistens in ein paar Tagen oder in einer Woche erledigt und bringt schon mal irgendwie ein paar Prozent mehr. Ich sage immer, das ist wie eine Zitrone ausquetschen. Am Anfang muss ich nur wenig drücken, es kommt viel Saft raus und den letzten Tropfen, da muss ich halt sehr viel drücken. Aber wie gesagt, diagnostische Analytik, Korrelationsanalyse ist schon mal ein Anfang. Und das kann ich in Excel machen.
Okay. Dann lass uns doch mal ein bisschen weiterspringen in den Themenblöcken. Wir haben noch als weitere These oder Thema das ganze Thema KI-gestütztes Storytelling. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen buzzwordy. Nichtsdestotrotz, vielleicht korreliert das auch ein bisschen mit der Frage Cases für Markenartikler in der Awareness-Consideration-Kommunikation. Da sind wir eher beim Storytelling vielleicht, gerade im Awareness-Bereich. Wie kann denn da oder macht es überhaupt Sinn, dort Personalisierung einzusetzen? Awareness, über was kann die Marke denn dort tatsächlich Personalisierung nutzbar machen? Wie seht ihr das?
Sagen wir so, ich würde mal ein Beispiel nehmen aus meiner Praxis. Wir haben in den letzten 12 Jahren 3000 Erklärvideos erzeugt. Und in den letzten 12 Monaten werde ich von vielen Kunden gefragt, ja, können wir die nicht einfach mit einer KI erzeugen, das Erklärvideo? Das muss doch viel günstiger sein. Und natürlich setzen wir KI in der Produktion ein. Also natürlich nutzen wir KI für Stimmengenerierung. Natürlich nutzen wir KI bei der Überarbeitung von Storylines. Wir nutzen es bei der Verständlichkeitsoptimierung von Inhalten und so weiter. Also an vielen Einzelschritten setzen wir KI ein. Aber ich habe bis heute auch nicht nur ansatzweise irgendwo ein halbwegs vernünftiges Erklärvideo gesehen, was mit KI pur erzeugt wurde. Und wenn ich dieses Beispiel jetzt auf andere Themen übertrage, ich habe bisher auch keine Werbekampagne gesehen, die rein pur mit KI erzeugt wurde. Es gibt jetzt die ersten Kampagnenbeispiele, die wir draußen sehen, die mit KI erzeugt wurden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann hat eine Agentur wahrscheinlich immensen Aufwand getrieben, um mit Menschen verschiedene KI-Tools zu verbinden. Und am Ende kam eine Kampagne raus, die angeblich KI erzeugt ist, die aber eigentlich wahrscheinlich günstiger mit ein paar menschlichen Schauspielern schnell abgedreht worden wäre. Also das ist jetzt pointiert, aber das ist das, was ich zurzeit sehe. Heißt das, dass das in Zukunft nicht genauso sein wird? Nein, natürlich nicht. Wir erleben ja gerade das Training sowohl der KI als auch der Menschen, die die KI einsetzen. Und ich glaube, da an der Stelle haben wir noch ganz, ganz viel zu gehen. Also wird das anders werden? Ja, das wird anders werden. Aber sind wir da schon? Nein, weiß Gott noch nicht.
Aber Martin, also du bist auf dem richtigen Pfad. Aber wenn wir jetzt früher die ganzen Kampagnen nehmen, wenn Springer Jacobi für viel Geld runtergefahren ist nach Südafrika und haben dafür einen Kunden eben irgendwelche Werbespots gedreht, da ist es natürlich günstiger, wenn du diesen Spot, also die Umsetzung, am Rechner machst, auch wenn es vielleicht länger dauert oder lange dauert. Nur der Punkt ist denn die Storyline selber, ist das etwas, was durch die KI auch tatsächlich von diesem kreativen Input her erzeugt werden kann? Und ich bin kein Kreativer, immer im Medienbereich gewesen, aber ich würde jetzt tatsächlich vermuten, dass dieser letzte kreative Input, und das sagen dir ja auch die Agenturen, die Clip-Agenturen, und sonstige Kreative, da sehen sie nicht, dass tatsächlich KI schon den Unterschied macht. Die Umsetzung dieser Storyline und der kreativen Idee, ja, das schon, aber den Anfang, diesen Input, das ist etwas, wo tatsächlich es noch sehr menschelt, Gott sei Dank.
Ja, da geht's auch darum.
Ich würde sagen, das ist aber auch erklärbar, weil wir am Ende KI haben, die durch menschliche Texte im Internet trainiert wird. Und damit wird diese KI, und das sieht man ja auch in allen Grafiken, die man zur Entwicklung der KI sieht, die nivellieren sich nämlich alle gerade bei 103%. Also die gehen steil los und dann gehen sie langsamer und dann ist der Zuwachs null und dann nivellieren die sich alle zwischen 100% und 105%. Warum? Weil sie auf menschlichen Durchschnitt trainiert sind. Das heißt, es gibt keine KI, die nur auf Goethe und Lessing trainiert wurde, sondern es gibt halt KI, die auf dem Durchschnitt trainiert wird. Und am Ende ergibt sie durchschnittliche Qualität. Arndt, auf deine Kreation bezogen ist genau das, was wir sehen. Wenn ich einen Junior-Texter ranlasse und sage, mache mal deine erste Storyline für einen Werbefilm oder ein Erklärvideo oder sonst was, dann ist sie beschissen, dann wird eine KI besser sein, weil sie den Durchschnitt der Storylines nimmt und dann geht es im Erklärvideo halt los wie, dies ist Bernd hat ein Problem, lass uns dieses Problem lösen. So, das ist das, was die KI dann erzeugt, weil auf dem Scheiß ist sie trainiert worden und das ist das, was sie gibt. Wird sie das perfekte Erklärvideo damit erzeugen, was jemand, der 5 Jahre oder 8 Jahre Erfahrung oder 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat und wirklich kreativer ist? Nein, das kann sie nicht, weil sie darauf nicht trainiert ist, weil sie nicht auf dieser Qualitätsstufe ist. Ist das in 15 oder 15 Jahren vielleicht anders? Ja, warten wir doch mal ab. Da bin ich skeptisch, aber möglich. Weil wo sehen wir denn, dass KI wirklich deutlich besser als Menschen geworden ist? Dann, wenn die KI gegen sich selbst trainieren kann. Bei Go, Brettspiel oder solchen Dingen, wo die eine KI gegen die andere KI trainiert, da ist sie inzwischen in Sphären, in die kein Mensch mehr kommt. Aber solange sie auf menschlichen Daten trainiert wird, ist sie so gut wie der durchschnittliche oder etwas besser als der durchschnittliche Mensch.
Es gibt ja noch zwei weitere, also neben diesem ersten systematischen Problem, ich würde es mal Regression to the Mean nennen, das ist zwar eigentlich was anderes, aber genau das sieht man ja, dass die sozusagen Schlechteren werden mit KI oder Gen KI besser, die Besseren werden mit Gen KI schlechter. gibt es, glaube ich, noch zwei weitere systematische Probleme oder Herausforderungen. Das eine ist, die KI versteht ja den Menschen nicht, seine Emotionslage, wie ein Mensch tick denkt, sondern die verstehen ja nur das, was die Menschen an Text oder so sozusagen von sich ins Internet geschrieben haben. Aber die Innenperspektive fehlt. Die fehlt uns natürlich Menschen auch für die anderen, weil wir können nicht in die anderen reingucken, aber wir können in uns selber reingucken. Und wir nehmen natürlich an, dass das, was wir in uns selber sehen, auch in den anderen so passiert. Das wird schwierig sein, den KIs auch beizubringen, dieses Innenperspektive, dieses Gefühl. Das hat natürlich ein Mensch, ein Kreativer, also jetzt ein Beethoven, der eine Symphonie komponiert, der hat ein Gefühl dafür, was bei den Menschen passiert, wenn sie das hören. Das zweite, glaube ich, systematische Problem ist so ein bisschen dieser Abnutzungseffekt. Jetzt hier Erklärvideos, wenn die Erklärvideos immer nach demselben Schema funktionieren, dann lernt die KI das, dann macht ihr das auch wieder so, dann kommt noch mehr von dem gleichen Scheiß. Und wir Menschen sind halt sehr neugierige, ja, das zeichnet uns auch als Menschen aus, wir wollen immer was Neues. Und da kommt dann natürlich die KI dann an die Grenzen, wenn sie immer nur auf dem Altbekannten trainiert wird. Das heißt, da braucht es dann auch wieder den Menschen, der da sozusagen als Impulsgeber reingeht und sagt, okay, ich selber fühle mich jetzt gelangweilt, ich überlege mir jetzt mal was komplett Neues, was könnte das in Zukunft sein? Also von daher glaube ich, im Positiven hoffe ich, dass die Automatisierung dafür sorgt, dass wir mehr Zeit für die Kreation, für die Kreativität haben. Mal gucken, ob es so kommt, aber das wäre die positive Entwicklung.
Also am Ende des Tages ist das auch die Frage, Kai, wo setzen wir Menschen ein und wo setzen wir Maschinen ein? Und für die kreative Idee, für die managerielle zukünftige Idee, also Steuerung Unternehmen oder ähnliche Dinge, da würde ich zurzeit sagen, brauchen wir eine kreative Qualität im weitesten Sinne, also auch Management im Sinne von kreativer Qualität, die ich heute bei einer KI auf jeden Fall noch nicht sehe. Wenn wir aber auf der anderen Seite in die Umsetzung schauen, also nehmen wir an, du hast vorhin über Callcenter gesprochen, in einem Callcenter will ich als Kunde keine kreative Qualität. In einem Callcenter will ich als Kunde bitte Service und Komfort und eine schnelle Problemlösung. Und das ist etwas, und das in gleichbleibend hoher Qualität, das muss nicht 110% sein, aber mit 95% wäre mir in vielen Callcentern ja schon sehr geholfen. Und an der Stelle macht das total Sinn, KI einzusetzen, weil da will ich ja genau diese Nivellierung, da soll ja jedes Gespräch gleich gut sein. Da will ich genau diesen Effekt haben. Und dann sollte ich sie bitte da einsetzen, wofür sie gut geeignet ist.
Das Beispiel mit dem Go-Beispiel, wo wir wirklich wissen und sehen, dass das so viel besser geworden ist als der Mensch. Aber es ist ein strategisch-analytisches Brettspiel. Und wahrscheinlich sagt der Go-Spieler, ja, da brauchst du auch Kreativität. Ja. Aber schwerpunktmäßig analytisch Rechenmöglichkeiten vorhersehen, das ist ein perfektes Umfeld für eine KI. In diesem kreativen Element, da sehe ich sie jetzt, oder da ist jetzt das Go-Spiel nicht so, da tut sich das nicht so heraus, wie bei einer guten Storytelling-Idee.
Heißt heißt, wir sind aktuell im Stadium, wo Personalisierung KI gestützt. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt von der neuen KI, von der generativen KI, sehr stark in einem Produktionsumfeld existiert, dort aber im Zweifel auch noch nicht durchautomatisiert ist, sondern immer noch sehr zusammengestückelt wird von Prozessen, die Menschen dann doch am Ende beaufsichtigen und Einzelassets, nenne ich es, zusammenfügen, um dann am Ende eine KI-generierte Awareness-Kampagne zu haben, die aber im Zweifel, wie eben gesagt, mehr menschlicher Aufwand war, als jetzt einmal nach Südafrika zu fliegen und ein Shooting zu machen. Wie seht ihr denn da so die Perspektive? Menschen sind ja vergleichsweise schlechterin, nicht linear zu denken, sondern also nicht gut in exponentiell zu denken. Wo seht ihr denn da die Wege, um auch so ein bisschen die Überleitung ins nächste Themenfeld zu holen? Wo seht ihr da die ersten Anhaltspunkte, dass sich das in die bestehenden Systeme auf Unternehmensseite tatsächlich integriert, anstatt von, ich habe hier ein Tool, ich vergleiche das gerne so ein bisschen wie vor 20 Jahren beim Web 2.0, da kamen ganz viele tolle neue Mashups und so weiter, alles API getrieben. Jetzt sind wir auch wieder bei dem ganzen Thema, wie verbindet sich das alles miteinander? Wo seht ihr da gerade die interessantesten Strömungen, das tatsächlich in einen Enterprise-Kontext, nenne ich es jetzt mal, zu bringen? ohne dass da in 20 verschiedenen Tools gearbeitet werden muss und händisch die Medienbrüche innerhalb der digitalen Plattformen stattfinden.
Und das ist ja genau das Thema Model Context Protocol, was gerade im Auf und Runter getrieben wird oder auch im Agent-to-Agent-Kommunikation. Ich denke, das wird also auch der Fokus der nächsten Monate wahrscheinlich für viele Unternehmen der Jahre sein, dass man halt die ganzen Systeme mit den MCP-Schnittstellen ausstattet. Ist jetzt aber auch schon klar, dass das nicht ausreichen wird, dass man da an Grenzen kommt, was das ganze Thema Zugriffssteuerung etc. anbelangt. Also, dass dann die KI oder ChatGPT oder was auch immer man es nennt, dann nicht Zugriff auf alles hat. Das ist halt leider immer diese undankbare, ich nenne sie mal Hausaufgaben, ja, diese Detailarbeit, die dann sehr viel Zeit kostet, wo dann viele Unternehmen auch einfach aufgeben und dann sozusagen auf halber Strecke stehen bleiben. So die klassische Pareto, ne? Die 80% der Strecke ist halt in 20% der Zeit gemacht und die letzten 20%, damit es dann auch wirklich im Produktivbetrieb einsetzbar ist, muss man halt nochmal 80% der Zeit investieren. Und da geben dann viele auf. Da muss ich leider sagen, dass, ja, da muss man einfach durch. Das ist harte Arbeit. Und wenn es sich nicht nach Arbeit anfühlt, dann ist man wahrscheinlich auf dem falschen Weg, sondern es ist halt viel händische Arbeit. Da kann, klar, KI jetzt, ich kann natürlich auch wieder irgendwie, was weiß ich, Manus oder sonst was nutzen, um so MCP-Schnittstellen zu programmieren. Aber am Ende wird es halt auch nur 80-20 sein und die restlichen 20% muss ich dann doch wieder selber machen. Es wird nichts dran vorbeigehen. Harte Arbeit, sag ich immer.
Seht ihr das, Martin?
Ich glaube, wir sehen da schon, werden da in den nächsten Jahren eine sehr, sehr starke Entwicklung sehen. Noch stehen wir gerade, was das Agententhema angeht, ganz am Anfang. Also, obwohl ich in so einer ganz intensiv Nutzer-KI-Blase drin bin, ich kenne noch keinen Menschen, der einen Flur mit einem KI-Agent gebucht hat, wirklich live. Also, der gesagt hat, komm, ich will da und dahin, von dann bis dann, buch mir mal einen Flug. Also, ich kenne auch keinen, der das gemacht hat. Und das wäre für mich so eine Klassikeraufgabe eigentlich. Wer weiß, wie das scheiße das ist, in den verschiedenen Systemen rumzusuchen bei Google Flights und dann diesen und jenen. Und dann geht man auf die Website, dann sind die Preise wieder anders und so weiter. Also es wäre für mich die klassische Aufgabe für einen Consumer-Led Agent zu sagen, komm, will dann dahin, buch mir den Flug. Ich bin noch nicht mal bei einer ganzen Reise, sondern erstmal nur beim Flug. Die nächste Stufe wäre dann, ja bitte, und ich will dann auch noch eine Rundreise machen und folgende Sachen sehen und suchen wir mal die Hotels dazu. Da sind wir noch nicht in der Praxis. Werden wir da in den nächsten Jahren hinkommen? Ja, ich bin ziemlich sicher, dass wir da in den nächsten Jahren hinkommen. Und das finde ich aus einer Marketing-Sicht extrem spannend, weil dann ja die Frage sein wird, was passiert denn dann eigentlich mit Marken? Also, wenn ich als Konsument einen Agent beauftrage, der bei einem Agent des Unternehmens oder der Unternehmen anfragt und dort dann selbstständig auf Basis meiner Konsumentenvorgaben Entscheidungen trifft, dann ist die Frage, wie weit wird Marke dann anders werden müssen? Ich glaube nach wie vor, dass Marken eine wichtige Rolle spielen werden, dass Marke dann sehr relevant ist, aber in einer anderen Form. Und nehmen wir das Flugbeispiel, wenn ich jetzt sagen würde, komm, KI-Agent, buch mir mal einen Flug, würde ich wahrscheinlich dazu sagen, aber bitte nicht bei dieser Airline, weil die hasse ich wie die Pest oder irgendwas ähnliches. Das heißt, dann muss ich aber als Konsument wieder meine Markenpräferenzen vorgeben an den Agent, der dann in meinem Auftrag diese Präferenzen irgendwie dann doch drin hat. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel in den nächsten Jahren werden, wie Marken es schaffen in dieser sehr hochtechnologisierten Welt, Markenpräferenzen und Branding dann wirklich auch weiter aufrecht zu erhalten und die Vorteile davon aufrecht zu erhalten. Denn es wird kein reines Preisspielchen werden. Machen wir uns nichts vor. Das wird ja nicht rein rational werden. Also dazu sind wir alle viel zu sehr Menschen.
Ja, und wir kennen das ja noch aus den alten Kotler- und Neffer-Zeiten. Preis ist kein langfristiger USP. Also das kann dann nur Marke und Service sein. Und die Marke ein bisschen aufladen und, wie du sagst, Martin, dann sicherstellen, dass auch tatsächlich über solche Agenten dieser Markenfilter weiterhin da ist. Ja, ich gehe noch einmal zurück, weil du hattest gefragt, wie ist das eigentlich mit der Integration von Systemen? Und wir auch nicht den Fehler machen, dass wir sagen, es sind alle Unternehmen gleich. Einer der Martins hatte von Otto gesprochen. Wenn du ein großes Unternehmen bist, dann hast du auch die Ressourcen, um externe Tools einzusetzen. Wenn wir über ein kleines, nicht nur KMU, sondern auch wirklich ein kleines Small Business reden, dann hat der natürlich einmal diese Kenntnisse und das Wissen nicht und auch nicht die Ressourcen. Aber in der Zwischenzeit, ja, alle großen, auch frei verfügbaren CRM-Tools wie Salesforce, HubSpot oder auch andere Tools wie Shopify, alle integrieren ja KI-Elemente und KI-Tools. Von daher ist diese Integration von ganz wesentlichen Large Language Models schon gegeben. Und ich kann das als normaler Privatverbraucher oder als kleines Unternehmen auch machen. Ich würde nur dennoch sagen, so eben wenn du dir anschaust, du wirst zusätzlich über die KI noch stärker in ein proprietäres System hineingezogen und immer abhängiger. Ja, deshalb ist schon mein Credo, mit externen Tools zusammenzuarbeiten und nicht alles in die Microsoft-Welt oder in die Google-Welt hineinzuziehen. Denn du kommst hinterher, wenn du eben deine Systeme trainiert hast, auch nicht wieder raus. Du kriegst die Daten aus diesen Systemen nicht wieder raus und dann schon diesen mühevolleren Weg der Integration von externen Systemen über die APIs zu machen, damit du mehr Flexibilität hast, um auch in Zukunft dann andere Plattformen mit anzubieten, nicht dann über die nächsten Jahre mit so einer proprietären Technologie verbunden zu sein. Wäre aber interessant zu wissen, Martin, wie du das siehst, ja? Also.
Du meinst mich, Martin? Ja, ich würde widersprechen, dass jetzt große Unternehmen es einfacher haben. Ich glaube sogar, dass kleine Unternehmen, sei es Startups, Scale-Ups oder auch wirklich Ein-Mann-Betriebe, da tatsächlich auch einen Vorteil haben, weil die natürlich auf der grünen Wiese sozusagen anfangen können häufig. Die haben nicht diese ganzen Altsysteme und haben auch nicht diese mentale Hürde, wo sie sagen, ach, wir haben jetzt ja hier in, was weiß ich, Datenbank X investiert und müssen die jetzt auch anbinden und müssen dann da irgendwelche Schnittstellen schaffen. Sondern wenn du halt ein kleines Unternehmen bist oder auch frisch anfängst, dann kannst du natürlich sozusagen auf dem weißen Blatt Papier anfangen und dir auch die Tools zum Beispiel so zusammenstellen, dass sie über Model Context Protocol MCP, also gemeinsam zusammenarbeiten. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen ja jetzt genau, dass viele Startups hochkommen, die dasselbe machen wie andere Startups, aber die haben einfach einen Headcount, der sind ein Zehntel, weil sie eben mit diesem, sag mal, AI-First Mindset eben schaffen, viel schneller die Systeme aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch gerade die große Chance für kleine Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel auch das Datentreiber dann nur mit den Startups beraten, genau, dass sie ihnen sagen, hey, diesen unfairen Vorteil nutzt den. Ihr seid kleiner, ihr habt weniger Masse, ihr habt weniger Trägheit, nutzt das für Geschwindigkeit. Ihr könnt mit den aktuellen Entwicklungen schneller mithalten als einen Otto, wo die auch sehr flott sind, aber die haben trotzdem, die haben eine Data Governance, die haben eine AI Governance, allein auch so rechtliche Beschränkungen, die haben technische Beschränkungen und so weiter. Dann haben die natürlich, die müssen mehr organisatorisch kommunizieren. Das hält alles auf. Das ist momentan, glaube ich, die Zeit für die Schnellen und nicht für die Großen.
Martin, guter Punkt, da hast du mich falsch verstanden. Für ein Startup und auch hier wir mit Scene Context, dort hätten das nie anders hingekriegt, wenn wir nicht so flexibel hätten agieren können. Aber jetzt nimm den Sanitärfachhandel oder einen Möbelgroßhandel, der ja nun nicht die Kernkompetenz hat, da als Startup sich irgendwelche Systemlandschaften zusammenzubauen. Ja. So jemand ist es einfacher, wenn er auf ein gegebene Plattform geht von den Großen und einfach dann sagt, ich mache das mit denen und jetzt nicht anfängt, da noch zusätzliche Tools dran zu flanschen. Das war mein Punkt. Ja.
Ich glaube, am Ende ist es nicht eine Frage der Unternehmensgröße. Also ich kenne kleine Unternehmen, Startups, Martin, du hast gerade einige Scale-Ups genannt, die das toll einsetzen. Ich kenne aber auch Großunternehmen, die das wirklich schon ganz toll einsetzen. Ich habe dieser Tage einen Case von der Deutschen Bahn gehört, die ich jetzt mal per se nicht als das innovativste aller Unternehmen von außen betrachten würde. Die haben im Bereich der Feedbacks der Kunden inzwischen 200 verschiedene KI-Systeme miteinander vernetzt, von der Sentiment-Analyse in sozialen Medien über QR-Codes an den Sitzen bis hin zu sonst was. Und haben das geschafft, diese Daten über 200 verschiedene KI-Systeme oder Tools oder Modelle, sagen wir mal, so miteinander zu vernetzen, dass sie live dem Zugbegleiter sagen können, Achtung, in Wagen 14 beschweren sich gerade einige Passagiere, dass es zu kalt oder zu warm sind. Die große Frage ist für mich nicht, und das ist nun ein Großunternehmen, die das geschafft haben, die große Frage ist für mich daher nicht klein oder groß, sondern wie agil ist dieses Unternehmen? Und die Frage, die ich mir bei dem Case gestellt habe, ist, okay, wenn der Zugbegleiter jetzt diese Informationen bekommt, macht der dann auch was? Das ist für mich die eigentliche Frage. Geht der dann in Wagen 14 und ändert da die Temperatur? Oder sagt er, Gott, das interessiert mich nicht, die Bohne. Da sind wieder nur ein paar Verrückte unterwegs. Also an der Stelle, glaube ich, ist es sehr, sehr stark eine prozessuale Frage in den Unternehmen, eine Agilitäts- und Prozessfrage. Und um das auf das Marketing zurückzubringen, es wäre ja kein Problem, Martin, 200 Modelle zu bauen und die geben dir ganz differenziert für jeden Kunden vor, was geschrieben werden müsste. Und dann haben wir 2 Millionen unterschiedliche Briefe. Und dann kommt der Marketingleiter und sagt, ja, aber die müssen von der Rechtsabteilung freigegeben werden. Und dann kommt die Rechtsabteilung und sagt, ja, da haben wir jetzt aber irgendwie ein Problem. Wir haben nicht genug Rechtsanwälte hier, um 2 Millionen verschiedene Briefe freizugeben. Das heißt, wir brauchen eine KI, die die rechtliche Bewertung dieser 2 Millionen Briefe macht. So, und dann sind wir nicht mehr bei technischen Fragen, dann sind wir nicht bei analytischen Fragen, dann sind wir nicht mal bei Marketingfragen, dann sind wir bei prozessualen Fragen. Und das ist für mich die eigentliche Herausforderung in den Unternehmen. Und da ist es dann, dein Beispiel Sanitärfachhandel, da würde ich sagen, da sind mit Sicherheit auch einige dabei, die total agil sind. Und andere sind halt, so typisch deutsch, bodenständig und dem Faxgerät verhaftet. Und das ist dann die Frage, wer wird das denn machen? Also wie agil sind diese Unternehmen?
Und braucht man das auf die Uhr? Also bringt das ihm überhaupt was? Deutsche Bahn ist auch einer unserer Kunden, die Trainings machen. Das ist immer der Klassiker Predictive Maintenance ICE-Toiletten, weil das mit der Hauptgrund ist, warum die Leute unzufrieden sind. Das kannst du schon irgendwie versuchen vorherzusagen, wann die Toilette kaputt geht. Es scheitert aber daran, dass der Zug, selbst wenn er auf sozusagen Abstellgleis geschoben wird zur Reparatur, wird er nicht repariert werden, weil es keine Mitarbeiter in den Reparaturzentren gibt, weil das ist das eigentliche Problem, der Personalmangel, der Fachkräftemangel. Es gibt zu wenig Leute, die ICE-Toiletten reparieren könnten.
Wir müssen Umschulung anbieten, vom KI-Analytiker zum Sanitär-Toilettenreiniger oder...
Da ist KI einfach die falsche Lösung für das richtige Problem. Das richtige Problem ist der Personalmangel.
Ich würde das jetzt nicht als dein Schlussstatement gelten lassen. Wir haben noch 4 Minuten. Drei Kollegen hier. Lass doch nochmal hören. Wir haben jetzt irgendwie uns durch diverseste Themenkomplexe gearbeitet, von dem eher generativen Part von Personalisierung über eher den prädiktiven oder dem Ausspiel-Part, sage ich jetzt mal, den Media-Part. 2 Sätze von euch. Was seht ihr gerade als zwingend zu tun? Was sind die Sachen, wo ihr sagt, lasst das mal sein, das lohnt sich in Klammern noch nicht? Bin gespannt. Fangen wir wieder alphabetisch an. A.
Ah, okay. Ja, also ich würde auf jeden Fall festhalten wollen, und da sind wir bei den Groß- oder Kleinen, Mittel-Großunternehmen, es ist egal, wie groß die Unternehmen sind, aber es ist ganz zentral, dass die Unternehmen dass sie offen sind und sich mit den unterschiedlichen KI-Modellen und Möglichkeiten beschäftigen. Und da ist es auch egal, natürlich wäre es schön gewesen, hätten wir eben OpenAI als europäisches Unternehmen und nicht nur Mistral oder Aleph Alpha und so. Aber am Ende des Tages geht es ja um das Businessmodell. Es geht um die Anwendung, die du im Unternehmen hast, basierend auf einer der großen Plattformen. Und das ist nicht völlig egal. Da gibt es natürlich noch ein paar politische Themen und. Aber für das Unternehmen selber ist es egal, wo die Plattform sitzt. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss offen sein und sehen, dass man für sein Unternehmen das Maximale herausholt und auch für die Kunden. Also es geht um Offenheit.
Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Eigentlich bin ich sehr norddeutsch und würde Ihnen dazu 100% zustimmen. Aber in Bezug auf die KI, glaube ich, braucht jedes Unternehmen heute nicht nur eine Vision, sondern auch einen sehr, sehr klaren Plan, wie sie damit in den nächsten Jahren umgehen wollen. Heute fragt kein Mensch mehr, brauchst du eine Webseite, sondern jeder hat eine. Und in 5 Jahren fragt keiner mehr, brauchst du eigentlich KI, sondern jeder nutzt sie. Und in diesem Sinne wird KI nicht mehr eine Kür, sondern eine Pflicht. Und dafür braucht man jetzt nicht nur eine Vision, sondern auch einen klaren Umsetzungsplan. Und wer den nicht macht, handelt managerial nachlässig und fährt sein Unternehmen gegen die Wand.
Genau, da knüpfe ich gerne an. Ich glaube, genau das Wichtige ist jetzt, das Denken nicht der Maschine zu überlassen, sondern selber auch zu denken, seine Daten-KI-Strategie zu erdenken. Und dafür muss man auch glaube ich, sein eigenes Denken mehr trainieren. Also so Themen wie Systems Thinking, Design Thinking, also aus der Nutzerperspektive Gesamtheit, Gesamtsysteme betrachten. Da sind wir wieder bei der ICE-Toilette, auch wieder beim Sanitärbetrieb. Genau, und das ist, glaube ich, das Wichtige, das Denken.
Super, vielen Dank euch. Vielleicht die kleinste Anekdote zum Schluss von mir, was Personalisierung und KI bei mir ausgelöst hat. Ich habe mir einfach ein Buch selbst schreiben lassen, was ich jetzt gelesen habe, mit Themenaspekten, die ich spannend fand. Also eher Prosa und ein Roman sozusagen. Und ich war ehrlicherweise überrascht, wie gut es dann doch geworden ist. Vielleicht war da nicht Shit in, Shit out, sondern war vielleicht auch der Prompt dann doch ganz gut. Aber hat mich tatsächlich überzeugt. Es war auch gar nicht kurz geworden und dann waren wir knapp 170 Seiten. Ich bin jetzt bei Buch 7, was ich mir habe generieren lassen. Mal gucken, wie gut die anderen werden. Aber das ist meine Anekdote zum Thema Personalisierung und Medien. Ich mache mir einfach selbst mein Entertainment-Content jetzt in Teilen. Bei Bildern und Videos wird es ja noch ein bisschen schwieriger, zumindest von der Länge her noch. Aber in dem Sinne, vielen Dank an alle Zuhörenden.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Kai Ebert, Director Growth bei Zizigi, Arndt Groth, Berater, Investor und Co-Founder von Scene Context, Martin Nietzsche, Präsident des Deutschen Dialogmarketingverbands und Martin Zugert, Gründer und Geschäftsführer von Datentreiber. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal wieder live dabei bei digitalkonferenz.net.